Ich lese aus dem Jakobusbrief, dem dritten Kapitel, ab Vers 13. Jakobus 3, ab Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seiner Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmet euch nicht und lüget nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist aufs Erste rein, sodann friedsam, gütig, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Nun, da sind eine ganze Menge verschiedene Dinge drin, von denen wir sicherlich eine Woche lang uns damit beschäftigen könnten, was es nun bedeutet, Frieden zu stiften, was es nun heißt, gut zu leben in Sanftmut und in Weisheit, was mit dem guten Wandel und den guten Taten gemeint ist, über die Streitsucht und über den Neid. Heute nehmen wir nur eines dieser Gedanken, einen dieser Gedanken nehmen wir heraus, und das ist dann unsere zweite, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, der zweite Abend unter dem Titel Lebenslagen und Lebensfragen. Wir wollen uns etwas beschäftigen mit dem Neid. Neid ist etwas, was weltweit eigentlich verbreitet ist. Ich habe einmal nachgeschaut in einem deutschen Sprichwörterbuch und da waren 136 verschiedene Worte aufgezählt, Sprichworte, die sich mit dem Neid beschäftigen. Irgendwie lässt uns das ja schon naheliegend überlegen, da muss doch mit dem Neid etwas ganz Besonderes sein. Scheinbar ist das etwas, was viele Menschen bewegt und was sie so stark bewegt, dass es irgendwann dazu führt, dass die Menschen sich Sprichworte überlegen, um zu beschreiben, was diesen Neid ausmacht. Eines davon heißt, Neid macht aus niederen Halmen hohe Palmen. Und das scheint schon ein bisschen so darauf hinzuweisen, wenn ich jetzt neidisch auf jemanden anders bin, dann sehe ich das, worauf ich neidisch bin, viel besser an, als es eigentlich ist. Wir haben gerade gehört, eben die Frau, die dort mit ihrem Mercedes gefahren ist, und nun dann schaut jemand anders dorthin und sagt sich, was hat die für einen tollen Mercedes? Und in Wirklichkeit, also ich weiß nicht, wie es bei ihr war, aber bei anderen mag es nun vielleicht so sein, das sind nun alle Roststellen unter dem Kühler, das Auto ist schon 20 Jahre alt und hat schon 350.000 Kilometer gefahren, aber in meinen Augen, weil ich vielleicht nur ein Peugeot fahre oder ich meine nur, also ich weiß nicht, oder nehmen wir ein anderes Auto, nehmen wir einen Fiat ist vielleicht besser, fahre, dann denke ich mir, das ist eine Luxuslimousine, diese Frau, der Mann, der muss unheimlich viel Geld haben, das muss ganz toll sein, mit diesem Auto zu fahren. Das will dieses Sprichwort irgendwie weiter sagen. Ein ähnliches, ein russisches Sprichwort heißt dann, Neid sieht ein Wacholderstrauch für einen Tannenwald an. Neid sieht wohl das Schiff, aber nicht das Leck. Also das soll ungefähr eben dasselbe bedeuten. Der Neid, der sieht nur das, was er sehen will. Das macht eigentlich blind, genauer den anderen zu betrachten und zu schauen, wie das geht. Andere Sprichworte, wie zum Beispiel das Sprichwort, der Neid guckt schon aus kleiner Kinder Augen, soll darauf hinweisen, dass Neid nicht etwas ist, was da und dort verteilt ist, nicht etwas, was irgendwann einmal gelernt wird, sondern dass Neid schon bei kleinen Kindern da ist. Und ihr wisst das sicherlich auch, welche starken Auseinandersetzungen und Streit es geben kann, wenn es dann heißt, der hat aber einen größeren Lutscher bekommen oder der hat aber länger mit dir spielen dürfen oder der hat aber mehr zu Weihnachten bekommen als ich. Da merkt man, da ist dann der Neid, der tatsächlich, selbst wenn man das jetzt gegeneinander abwiegen würde, wenn man es finanziell nun ganz genau ausrechnen würde, bekommen beide Kinder dasselbe, aber trotzdem bricht da der Neid aus. Neid ist überall daheim, Neid stirbt nicht, heißt es in verschiedenen anderen Stellen. Und der Neid ist nicht nur etwas, was bei uns vorhanden ist, da wo wir merken in Deutschland, aha, da sind nur die Sprichworte, das zeigt, die Deutschen sind besonders neidisch. Nein, ich habe Beispiele gelesen, dass nur in einigen fremden Ländern geradezu seltsame Situationen aufkommen, die aus dem Neid erwachsen. Da gibt es in Afrika den Stamm der Siriono. Und bei diesen Siriono ist es so, die jagen nur in der Nacht, beziehungsweise nur am Abend. Und könnt ihr euch vorstellen, woran das liegt? Das hat etwas mit Neid zu tun. Ganz genau. Das geht nämlich darum, die jagen also, und wenn sie dann zurückkommen, ist alles schon dunkel, dann verstecken sie ihre Sachen irgendwo in den Büschen am Rande des Lagers, kommen mit tief betrübtem Gesicht zurück, und dann werden sie gefragt, ja, hast du was geschossen? Nein, hast du ganze Zeit erfolglos gewesen. Und dann, wenn alle sich schlafen gelegt haben, dann schleichen eben alle an verschiedenen Enden des Dorfes aus dem Dorf heraus und verspeisen so heimlich schmatzend hinter den Büschen ihr erlegtes Wildbret. Und das machen sie aus den Gründen, weil wenn sie jetzt mit dem Wildbret in das Dorf hineinkommen würden, fröhlich, und seht ja, was ich hier gefangen habe und geschossen habe, dann müsste das alles schön ordentlich aufgeteilt, jeder bekommt ein kleines bisschen davon, weil sonst der Neid dort ausbricht. Aber weil ich den anderen das nicht geben will, oder beziehungsweise ich bin ja nicht dabei, aber weil diese Krieger das nicht tun wollen, dann gehen sie so heimlich in die Büsche und essen das Ganze für sich alleine. Etwas anders geht es bei einem afrikanischen Stamm zu, da kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, ich glaube in Kenia war das gewesen. Da ist es dann so, wenn jemand zu Besuch in einen anderen Stamm geht und dann kommt er zurück und dann fragen sie, ja, wie ist es denn dort? Was isst man denn da? Dann sagt er, ja, also, die hungern dort, also es gibt fast nichts zu essen und die Häuser, die sind ganz schlecht und abgerissen und das ist auch wiederum ein Grund, selbst wenn er sich voll gegessen hat und er kaum noch was zu sich nehmen kann, das ist ein Grund, damit nicht der Neid auf den anderen geweckt wird oder auf mich selbst geweckt wird, wenn ich sage, ja, also ich habe da gut gegessen, ich bin gut empfangen worden, und denen geht es ja eigentlich viel besser als bei uns. Um nicht den Neid zu erwecken, fallen dann solche Redensarten und Sprüche an. Viele Anthropologen haben schon nach der neidfreien Gesellschaft gesucht, um beweisen zu können, dass nun der Neid etwas Erzogenes in unserer Gesellschaft ist. Bisher wurde aber noch kein Stamm und kein Volk, nicht mal irgendwo im abgelegenen Urwald Papua-Neuguineas entdeckt, der keinen Neid hat, wo es neidfrei zugeht. In unserem Alltagsleben finden wir viele Beispiele, wo wir neidisch werden können. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal neidisch wart. Wenn ihr mal probiert, das nur auszusprechen, zu sagen, ich bin neidisch auf dich, das ist etwas ganz Seltsames. Irgendwie, das sagt man nicht, das ist ein Unwort. Also man redet höchstens davon, du bist in einer beneidenswerten Situation oder du hast ein beneidenswert schönes Haus oder Auto oder sonst etwas. Da sagt man also, ja, eigentlich, man könnte dich dafür beneiden, aber ich natürlich nicht, also vielleicht irgendjemand anders. Nun, in der Praxis sieht das meistens anders aus. Da gibt es fast nichts, für das wir nicht jemanden anders beneiden können. Erstmal sind das die rein materiellen Sachen, von denen ich ja schon gesprochen habe. Aber dann sind es auch die immateriellen Sachen. Das kann die Stimme sein, die schöne Stimme, dass jemand wunderbar singen kann. Und jedes Mal, wenn im Gottesdienst jemand dort vorne steht und singt, dann wünschen wir dem eigentlich lieber eine Heiserkeit oder einen Frosch im Hals und denken sich, wenn ich doch nur so schön singen könnte. Da hinterher wird geklatscht, weil die Person so schön singen kann und ich kann es nicht. Oder die Tugend oder den Erfolg im Beruf oder in der Familie. Da gibt es aus Angst vor Neid das sogenannte Tabu der Gehälter. Man spricht nicht davon, wie viel man verdient, denn wer weiß, der andere verdient vielleicht weniger und dann wird er neidisch und ich muss mich rechtfertigen, dass ich doch so viel Steuern bezahle und so viel Versicherungen und dass doch gar nichts mehr übrig bleibt von dem, was ich verdiene, damit der andere ja nicht zu neidisch auf das wird. Eigentlich ist es so, dass unsere Gesellschaft oder ein Kernmoment unserer Gesellschaft, wie sie funktioniert, ja vom Neid bestimmt ist. Denn der Neid treibt dann dazu, noch mehr verdienen zu wollen, sich noch mehr einzusetzen. Oder der Neid auch, einen noch besseren Betriebsabschluss zu machen, noch etwas Neues zu entwickeln, was den anderen endlich übertrumpft. Und so vergleicht man sich ständig miteinander und nicht, um sich daran zu freuen, dass es dem anderen gut geht, sondern mit dem Ziel, entweder den anderen fertig zu machen oder selbst noch besser zu werden, als der andere es schließlich ist. Und jetzt haben wir verschiedene Merkmale, die diesen Neid ausmachen. Wenn wir nun das Beispiel vom Auto nehmen, dann ist es sicherlich nicht so, dass ihr euch denkt, wenn ihr im Fernsehen seht, Queen Elizabeth II. In ihrem Rolls Royce vor dem Buckingham Palast fahren, Ich glaube, kaum jemand von euch wird neidisch darauf werden und wird sich sagen, also so, das möchte ich auch lernen, also sehr sein, so wie diese Frau. Und dann, dass es richtig in euch rumort und dass ihr denkt, also, ah, die, warum hat die das so? Sondern der Neid ist ja etwas, wir vergleichen uns mit Menschen, von denen wir meinen, die müssten ungefähr auf derselben Stufe stehen wie wir. Also, das heißt, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, die, mit denen wir zusammen in einer Gemeinde sind. Der Neid, der sucht immer jemanden aus, der so ungefähr auf einem Niveau ist, und das muss er auch bleiben. Da darf er ja nicht draus ausweichen. Und wenn er mit uns vergleichbar ist, dann kann der Neid auch am größten werden. Die meisten Neid eben haben Geschwister zueinander. Die Geschwister sagen seltener einmal, also da habe ich im Fernsehen gesehen, da sind die Kinder, die haben dieses und jenes, das will ich auch gern haben. Das kommt auch vor, aber am meisten rumort der Neid, wenn die Geschwister mehr haben. Der Neid, der will oftmals gar nicht, dass es mir selbst besser geht, sondern ich bin dann schon zufrieden, wenn es mir anderen schlechter geht. Denn dann stimmt die Ordnung wieder. Wenn der mit seinem Mercedes nur einen Unfall gehabt hat, na, dann sieht man mal wieder, jetzt kann er auch bloß noch Fiat fahren. Dann ist der Neid vorbei. Tja, oftmals ist es so, der Neid will tatsächlich gar nicht unbedingt selbst so gut sein, sondern es genügt schon, wenn der andere sich nicht mehr so weit heraushebt, wie das vorher der Fall gewesen ist. Ich habe dort von einem Autor, Viktor Frankl, ein Beispiel gelesen, der im Konzentrationslager gewesen war. Und da könnte man ja sagen, wo kann man denn da noch neidisch sein? Und er sagt, er hat das nie erlebt, dass Leute so neidisch waren wie seine Kameraden im Konzentrationslager. Da war man neidisch, dass der eine in seiner Wassersuppe ein paar Brocken Brot mehr gehabt hat, dass der eine in seinem Bett etwas weniger Läuse gehabt als im anderen, dass der eine zu einem Aufseher gekommen ist, der etwas weniger geschlagen hat als der andere. Und so weiter und so weiter. Das war selbst da, selbst in diesem geringen Bereich, wo man sagen müsste, da müssen wir doch zusammenstehen, da müssen wir zusammen durchgehen. Selbst da kann sich der Neid ausbreiten. Selbst da sind wir nicht vor dem Neid geschützt. Wir finden in der Bibel zahlreiche Beispiele für Neid. Ich habe etwas gefunden im im Evangelium, Matthäus 27, Vers 18. Da sagt der Pilatus, als Jesus ihm vorgeführt wird, da sagt er eben, ja, ihr sollt zwischen Barnabas und zwischen Jesus wählen. Wen wollt ihr frei haben? Dann heißt es in Vers 18, denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert haben. Während er auf dem Richterstuhl sandte seine Frau zu ihm und so weiter und so weiter. Da sehen wir, dieser Pilatus, der hat erkannt, Jesus, der sollte beseitigt werden. Eben nicht, weil die theologische Differenzen waren, die Pharisäer und Jesus, oder nicht, weil sie nun meinten, dass der tatsächlich Abgötterei betrieben hätte. Nein, sondern er wusste ganz klar, das war nur aus Neid. Sie haben gesehen, da Jesus laufen die ganzen Leute zu. Tausende von Leute wollen plötzlich nicht mehr von den Pharisäern wissen und den Schriftgelehrten, sondern laufen zu Jesus, um von ihm das Wort Gottes zu hören. Und dann brach der Neid hervor. Der erste Mord, warum wurde der begangen? Zwischen Kain und Abel. Der wurde begangen aus Neid. Da war nämlich, Gott hat das eine Opfer angenommen, das andere nicht. Dann brach der Neid aus. Und irgendwann hat er sich Bahn gebrochen und hat zum ersten Mord auf der Welt geführt. Das sind Beispiele, die uns den Neid vor Augen führen. Denken wir an David und an Saul. Da kommen die zurück aus der Schlacht und dann singen da die Frauen, Saul hat 1000 Mann geschlagen und David aber 10.000. Und statt dass der Saul sich darüber freut, dass er nun da befeiert wird und bejubelt wird, dann hört er nur den zweiten Teil des Satzes. Er hört nur, David hat aber 10.000 geschlagen. Und sofort kommt der Neid und der bringt ihn dazu, diesen David an die Wand nageln zu wollen. Neid kommt daher, wenn wir Ungleichheit sehen. Wir wollen, dass alles so auf einem Niveau ist. Und das wird dann entweder mit Gewalt in primitiven Religionen, dann ruft man irgendwie jemanden, einen Hexer oder einen Schamanen an und der wird schon dann dafür sorgen, dass der andere jetzt mal eine Krankheit bekommt oder dass sein Vieh stirbt. In Bayern, da ist es zum Teil noch so üblich und Österreich, dass die Bauern Neidkräuter unter das Futter mischen, um den Neid der vorübergehenden ziehenden Bauern oder Nachbarn eben abzuwehren. Es ist übrigens auch gerade hier in Westfalen, da sieht man das manchmal so an den alten Bauernhäusern, da sind dann so Pferdeschädel daran. Und die sollen auch den Neid abwehren von dem Haus, weil man sich denkt, sonst könnte es eben meinem Hof, sonst könnte es mir schlecht gehen. Die Wirkung die dieser Neid ausübt. Das ist sicherlich einmal, könnten wir sagen, etwas Positives insofern, dass es, wenn jemand nun sehr viel Wert nur auf sich liegt, sehr egoistisch ist, dass da der Neid ihn dazu führt, zu diesem Menschen doch diesen Egoismus nicht ganz so stark an den Tag zu legen, weil niemand will direkt den Neid erwecken, sondern versucht das ein bisschen unter dem Topfdeckel zu halten. Und zum Teil gab es auch ganz offizielle Gesetze dazu, die den Neid verhindern sollten, dass beispielsweise in Basel, da wo ich herkomme, also ich meine Herkunft jetzt in 10 Jahre gewesen bin, da war es bis vor 200 Jahren genau vorgeschrieben, welches Tuch die Leute tragen durften, wie groß die Halskrause sein konnte, was sie zu den Feiertagen essen durften und was nicht. Eben, damit jeder standesgemäß nur essen und sich kleiden und verhalten durfte. Wer darüber hinausgegangen ist, der kam entweder an den Schindpfahl dort irgendwo in der Stadt, wo ihn alle nun belachen konnten, und dann war nichts mehr mit dem Vorgeben besser zu sein, als man eigentlich war. Dieser Neid, der kann machteindämmend sein. Jeder, der sich unbedingt herauskehren will, denjenigen zurückzuführen. Neid ist aber in erster Linie etwas Negatives. Wir haben das vielleicht selbst schon einmal gemerkt. Da, wo in uns der Neid nagt, da fühlen wir uns nicht mehr wohl. Wir können dem anderen nicht mehr in Ruhe gegenübertreten. Es ist so, dass wenn wir dem anderen, den wir beneiden, sehen, dann denken wir zuerst daran. Wir können uns nicht mehr daran freuen, was der andere hat oder macht, welche Fähigkeiten ihm Gott gegeben hat. Der Neid ist wie ein Krebs oder wie eine Fäulnis, die unsere Seele auffrisst, heißt es in Sprüche 14, Vers 30. Der Neid ist etwas, was in uns bleibt, was immer weiter bohrt, was nicht von selbst verschwindet. Der Neid macht uns kaputt. Wir haben im Jakobusbrief ja aus den Versen, die ich gerade gelesen habe, gesehen, dass wenn Neid und Streitsucht in unserem Herzen ist, da gedeiht jede andere schlechte Tat, steht da. Also Neid wird da identifiziert als Grundlage, viel anderes übel zu tun. Und tatsächlich habe ich verschiedenste Beispiele gefunden, wo Menschen aus Neid Dinge getan hätten, die sie sonst nie in ihrem Leben tun würden. Wir denken an den Saul, der nicht ein Meuchelmörder sein Leben lang gewesen ist, sondern der vorher ja ohne weiteres versucht hat, auf Gott zu horchen. Ich habe ein Beispiel gefunden, wo in München eine unverheiratete ältere Frau das Kind ihrer Freundin spazieren gefahren ist und es in die Isar gestoßen hat. Als man sie hinterher befragt hatte, dann hatte sie gesagt, sie war neidisch darauf. Sie hatte nie die Möglichkeit, ein Kind zu bekommen, aber eben diese Frau, mit der sie zu tun gehabt hat. Ein anderes Beispiel, das war eine Musikstudentin in Detmold, die hat in den Ende der 50er Jahre ihre Kollegin ermordet, weil die eine bessere Stimme gehabt hat. Das sind Beispiele, die zeigen uns, wo Menschen Dinge tun, die sie unter normalen Umständen gar nicht machen würden. Aber in dieser Situation des Neides lassen sie sich dazu hinreißen. Die negative Wirkung von dem Neid ist auch, dass viele nicht mehr wagen, ihre Gaben einzusetzen, weil sie Angst haben davor, von anderen beneidet zu werden, weil sie nicht von anderen schräg angesehen werden wollen. Der Egalitarismus, könnte ich sagen, also die Gleichheit, einfach die Gleichen, das alles gleich machen. Ne? Also alles gleich machen, das ist ja die erste Ideologie des sogenannten Kommunismus oder Sozialismus gewesen. Überall muss jeder gleich sein. Niemand darf da mehr herausschauen. Und geklappt hat es nicht, weil die Menschen eben nicht alle gleich sind, von Gott nicht gleich gemacht worden sind. Die negativen Wirkungen sehen wir auch bei dem bekannten Beispiel von König Salomo, wo die beiden Frauen zu ihm kommen mit dem salomonischen Urteil. Ihr kennt das vielleicht noch. Dort ist ja eine Frau, das Kind gestorben. Dann kommt der Neid, das andere Kind der Frau lebt ja noch. Also, deine Kinder werden ausgetauscht, das lebendige Kind kommt zu mir und das Tote bekommt die andere. dann, als sie vor dem König Salomo stehen und der schließlich sagt, na also gut, da wir nicht wissen, wem es gehört, lassen wir es durchteilen, jeder bekommt die Hälfte. Da war der Neid so stark, dass das Leben des Kindes für die Frau, deren Kind gestorben war, keine Rolle mehr gespielt hat. Der Neid sieht lieber das zerstört, worüber er neidisch ist, als dass er dem anderen dieses Gut lässt. Daran hat eben Salomo erkannt, dass der Frau, die das Kind retten wollte, das Kind eigentlich angehört. Nun ist die Frage, wenn wir sehen, dass dieser Neid uns zerstört, dass der uns kaputt macht, was tun wir dagegen? Wie gehen wir damit um? Was können wir machen, um mit Neid fertig zu werden? Es gibt verschiedene Strategien eben, mit dem Neid fertig zu werden. Zum Beispiel, indem ich gar nichts von dem zeige, was ich habe oder mache. Dann kann ja auch kein Neid aufkommen von anderen Menschen. Und dann, wenn ich bei anderen nicht sehe, worüber ich sie beneiden kann, werde ich selbst auch nicht neidisch. Wenn ich selbst vermeiden will, dass Menschen auf mich neidisch werden, dann kann ich ihnen sofort alle Nachteile aufzählen, die eben meine Gabe hat oder die das Eigentum hat, was ich besitze. Zum Beispiel ist es dann so, das hat meine Frau dann auch oft gemacht, dann sind wir zu anderen Leuten zu Besuch gekommen, die wir oft einmal besucht haben, hatte sie ein neues Kleid an, und dann sofort war, oh, hast du ein schönes neues Kleid, irgendwo, wer ist das und so und so und so. Und dann hat sie schon immer gleich erzählt, ja, also, das habe ich aber Secondhand gekauft und das war ganz billig gewesen und sowieso, weil damit eben kein Neid dort entsteht. Es ist natürlich die Frage, ist das richtig? Müssen wir unbedingt, können wir uns nicht wirklich daran freuen und auch den anderen die Freude mitteilen? Können wir uns nicht gegenseitig auch daran freuen, wenn der andere etwas Neues oder Schönes hat, selbst wenn ich das nicht auch selbst habe? Andere, die nun sehr reich sind, die versuchen durch öffentliche Spenden und öffentliches zur Schaustellen von ihrer Wohltätigkeit den Neid der Menschen um sich herum gering zu halten. Es gibt, man könnte sozusagen sagen, die Utopie, die dahinter stecken kann, den Neid so langsam in die Ecke zu drängen, ist, wenn wir den geringsten Neid für die größtmögliche Zahl haben, dann können wir uns zufriedenstellen, weil ganz werden wir den sowieso nicht beseitigen. Es wird aber so sein, dass all das uns nur ein kleines Stückchen weiterbringen kann. Ich denke, das Erste, was wir machen müssen, wenn wir mit Neid umgehen, wenn wir mit Neid fertig werden wollen, ist uns das bewusst zu machen, dass wir auf jemanden anders neidisch sind. Denn wenn wir uns das nicht bewusst machen, dann kann das in unserem Inneren rumoren, dann können wir den anderen missgünstig ansehen, aber wir kommen nie darauf, wir wollen uns nie eingestehen, woran es eigentlich liegt. Dass wir dann auch sehen und versuchen zu prüfen, ob das nun gerechtfertigt ist, dem anderen Neid gegenüber zu haben. Dass wir vielleicht nicht immer zuerst im Vergleich uns betrachten, immer vergleichen müssen, das hat der andere, so geht es mir und so geht es dem anderen. Sondern, dass wir sehen, dass wir darauf sehen, was Gott uns geschenkt hat. Ich denke, wenn wir uns Zeit dafür nehmen, wenn wir darauf achten zu sehen, was Gott uns gegeben hat, an Gaben und an Reichtümern, mit denen wir ja mehr oder weniger alle gesegnet sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass wir jetzt immer in dem Vergleich zum anderen den Neid emporkommen lassen. Denn oftmals ist es so, dass wir gar nicht mehr uns darüber freuen können, über das, was wir haben, wenn wir im Neid auf den anderen blicken. Manches Mal kann es auch dazu helfen, uns in die Situation des anderen hineinzuversetzen und zu sehen, ja, geht denn tatsächlich alles so gut? Sind da nicht manche Sachen, die tatsächlich auch schlecht laufen, die damit versuchen, vorurteilsfrei zu sehen, was hat der andere, wie geht es dem anderen? Nicht nur irgendeine Einzelheit aus dessen Leben herauszupicken und dann haben wir hinterher 20 Leute und wenn wir uns dann ein Leben vorstellen, was zusammengesetzt ist aus dem Leben dieser 20 Leute, dann ist es das Ideal, sondern dass wir darauf sehen und darauf achten, wie geht es diesen Menschen insgesamt. Ich lese dazu noch ein Beispiel aus dem 1. Korintherbrief. 1. Korinther 13, Vers 4 heißt es, Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig und so weiter. Da sehen wir also, die Liebe ist das, was dem Neid gegenübersteht. Wenn wir einem anderen neidisch gegenüberstehen, können wir ihn nicht lieben. Wenn wir eine andere Person lieben, dann können wir auf die nicht neidisch sein. Erinnert ihr euch noch, als ihr verliebt wart in euren Ehepartner, so vor vielen Jahren einmal? Erinnert ihr euch noch daran, könntet ihr euch in dieser Situation vorstellen, auf den anderen neidisch zu sein, weil es dem vielleicht ein bisschen besser geht, weil er ein bisschen mehr verdient, weil er ein etwas größeres Auto hat? Wahrscheinlich nicht, denn da merkt ihr, wir gehören ja zusammen. Das ist ja alles eigentlich, gehört uns zusammen. Wir profitieren auch gegenseitig voneinander. Wenn meine Frau eine schöne Stimme hat, wenn meine Frau gut handarbeiten kann, wenn meine Frau besonders intelligent ist, besonders gut Sprachen lernen kann oder sonst etwas, dann habe ich mich darüber gefreut. Dann ist das doch etwas ganz Tolles, weil eben unsere Beziehung von der Liebe geprägt war und nicht vom Leid. Und da ist es jetzt, nach dieser Liebe zum anderen zu suchen, zu sehen, wenn wir gemeinsam in einer Familie sind, wenn wir gemeinsam in einem Gottesdienst, in einer Gemeinde sitzen, zu sehen, das sind doch meine Geschwister. Ich profitiere doch auch davon und ich kann mich doch eigentlich daran freuen, wenn nun jemand vorne steht und besonders gut singen kann oder auch besonders gut predigen kann. Für mich am Anfang meiner Studienzeit, da war das immer so ein Ärger. Ich war fürchterlich neidisch auf einen anderen Studenten, mit dem ich dann ärgerlicherweise noch in derselben Gemeinde war. Und jedes Mal, wenn der gepredigt hatte, habe ich mir gedacht, also wie kommt das, warum kann der so gut predigen? Und vor dem Neid, da konnte ich gar nicht mehr richtig zuhören, ich konnte mich gar nicht mehr richtig daran freuen. Und eine Zeit lang habe ich gebraucht, zu sehen, ich habe mit mir gekämpft, habe gedacht, also eigentlich geht das doch nicht, ich kann doch hier nicht in den Gottesdienst gehen und jedes Mal wieder ärgerlich herauskommen. Und mit der Zeit habe ich durch die Kraft Gottes, mit Jesus Christus, das überwinden können, habe ich mich daran gefreut. Und jetzt sind wir gute Freunde in der Zwischenzeit geworden und können eben auch miteinander austauschen, voneinander lernen. Und das war für mich so ein Beispiel, wo ich gelernt habe, selbst in so einem ganz geistlichen Bereich, wo wir sagen können, also da ist doch bestimmt kein Neid vorhanden. Selbst da kann Neid kommen. Wenn jemand besonders gut beten, singen, wenn jemand besonders gute Ideen kommen in der Bibelarbeit oder im Hauskreis, kann das Neid hervorrufen. Aber denkt daran, das ist doch Bereicherung für uns alle. Wir sind, wie Jesus das sagt, gehören zum, wie Paulus das auch sagt, zum Leib Christi. Wir sind alle Teile dieses Leibes und da ist es doch unsinnig, aufeinander neidisch zu sein. So wie dann die Beispiele sagen, ja, wenn das Auge nun Fuß sein will oder wenn nun die Hand Gehirn sein will oder wenn ich irgendwie so etwas miteinander vergleiche, dann klappt das nicht. Wenn da der Neid dazu führt, immer so sein zu wollen wie der andere, dann geht es in der Gemeinde nicht. Dann ist es sogar so, dass das die Grundlage für alle böse weitere Taten und Gedanken ist, dass die Liebe dann nicht mehr da ist und Zwietracht und Missgunst untereinander herrscht. Nun, wir können damit nur so weit fertig werden, wenn wir das vor Gott legen, wenn alle diese kleinen Mechanismen, die ich genannt habe, nicht mehr helfen. Und wenn wir dann einmal anfangen, für den anderen zu danken. Einmal zu danken für die Gaben, die der andere bekommen hat. Zu danken für das, was der andere hat, was ich selbst nicht besitze. Auch wenn es erstmal schwer ist. Wenn es erstmal Probleme bereitet, zu probieren, dafür dankbar zu sein und zu sehen, auch in einem ersten Schritt, was mir das bringt. Wo ich mich daran freuen kann, dass ich mich dann auch mal zurücklehnen kann und es genießen kann, wenn dort jemand singt, wenn jemand besonders gut Klavier spielen kann, wenn jemand eine besondere Gabe hat. Und wir werden merken, wie dann die Beziehung zu dem anderen, auf den ich neidisch bin, sich verbessert, wie ich dann einen besseren Kontakt bekommen kann, wie dann dieser Krebs in uns, wie diese Fäulnis in uns, so wie das der Psalm sah, wie das der in den Sprüchen steht, wie der langsam verschwindet und wie es heilt und wie ich selbst auch heil werden kann, wie ich mich wohler fühlen kann, wie ich nicht immer verkrampft den anderen gegenübertreten muss und ständig nur das Negative sehen, das, was besser ist, dass ich dann selbst auch einen Blick dafür bekomme, was Gott mir gegeben hat. Und dafür kann es eben auch gut sein, wenn ich nicht nur dafür danke, was der andere bekommen hat, sondern mir selbst einmal aufschreibe und Gott gegenüber auch ausdrücke, Herr, damit alles hast du mich beschenkt, das hast du mir alles in meinem Leben gegeben. Damit wollen wir abschließen und ich möchte euch bitten, wenn ihr das meine letzte Anregung aufgenommen habt, eben da habe ich euch ja gesagt, nehmt einen kleinen Zettel und notiert dort einmal, mit wem ihr in Feindschaft lebt. Und jetzt habt ihr vielleicht noch etwas unten drauf Platz an dem Zettel. Und nun denkt einmal an eine Person und gesteht es euch ruhig ein, wenn es da ist, auf die ihr neidisch gewesen seid oder noch neidisch seid. Schreibt das euch einmal auf und das soll euch immer wieder, wenn ihr in der Bibel lest, als Ansatzpunkt dafür denken, für euer Gebet, für diese Person zu danken, neu dieser Person gegenüberzutreten und es soll euch auch daran erinnern, Gott zu danken für all das, was er euch geschenkt hat. Amen.